Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge von Kreisab. Ich habe wieder ordentlich was für euch vorbereitet, denke ich zumindest. Und nochmal vielen Dank für das tolle Feedback auf die vergangenen Folgen. Das scheint euch einigermaßen gefallen zu haben. Und es war ja auch viel Abwechslung drin, wenn ich jetzt überlege, dass der Kollege Jürgen Frey von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung gleich drei Vereine beleuchten kann. Das ist natürlich sensationell. Und dann war mit Nicolas Katsiganis ja ein Spieler mit dabei, der auch sehr, sehr offen gesprochen hat. Und das Spiel Füchse Berlin gegen den THW Kiel war auch hochspannend. Und natürlich auch die Frage, wer bleibt, Henrik Pekeler oder Patrick Wienzek? Wer bleibt aktiver Spieler und wer hört vielleicht auf mit seiner Karriere und ist dann im Sommer nur noch Handballrentner sozusagen? In dieser Woche ist es so, dass alle Aufnahmen dieser Sendung bereits am Mittwoch geführt wurden oder besser gesagt im Kasten waren. So ist es richtig, denn dann habe ich ein bisschen Zeit, mal auch ein paar Dinge vorzubereiten für die kommenden Wochen. Ich habe ja einige Interviews schon geführt, die müssen dann auch mal geschnitten werden, damit ich während der Frauen-Europameisterschaft auch genügend Zeit habe, über die Tagesaktualität zu berichten. Und just wenn ich jetzt dieses Gespräch aufzeichne mit meinem ersten Gast, ist es so, dass der Kader der deutschen Frauen auch bekannt gegeben wurde, also der vorläufige Kader. Dementsprechend wird das demnächst ja dann auch Thema sein hier bei Kreisab. Wer ist heute in dieser Folge in Nummer 394 mit dabei? Ich begrüße unter anderem Tim Detmar vom Podcast Dritte Halbzeit. Mit ihm werfe ich einen ausführlichen Blick auf den European Cup. Jetzt könnt ihr denken, oh, ist langweilig. Nein, das ist hochinteressant, weil es auch ein Wettbewerb ist, über den wenig gesprochen wird, über den man nicht so viel weiß. Aber Tim kennt sich da sehr, sehr gut aus. Und einer der Vorstände des Deutschen Handballbundes, Marc Schober, ist zu Gast im Interview der Woche. Und zuletzt wurden ja die WM-Standorte für die Weltmeisterschaft 2027 bekannt gegeben. Das ist sehr interessant und ich spreche mit ihm ausführlich darüber, warum beispielsweise Mannheim nicht mit dabei ist, warum man auf die Hauptstadt Berlin verzichtet, warum man beispielsweise nach Kiel oder nach Magdeburg geht, und das erklärt er und das ist auch äußerst hörenswert. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo und herzlich willkommen an den Kollegen Ruven Möller vom Flensburger Wies. Grüß dich. Hi Ruven.
Hallo Sascha, moin.
Ja, jetzt musstest du ein bisschen warten, aber ich musste natürlich den Leuten erklären, was sie heute alles so zu erwarten haben. Es gibt, wie gesagt, ein paar sportlich aktuelle Themen nicht, aber ich glaube, es ist ein toller und auch sehr, sehr bunter Mix. Und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist gar nicht dein eigentliches Steckenpferd, die SG Flensburg-Handewitt, sondern ich habe es ja auch in der Vorwoche angekündigt, ich möchte über die sehr plötzliche Entlassung von Mike Machulla in Aarburg sprechen. Und ganz ehrlich, Ruven, also ich hatte viel erwartet, aber dass es so ein kurzes Intermezzo wird, hatte ich definitiv nicht erwartet. Hat dich diese Meldung auch sehr überrascht? Ich meine, du bist ja äußerst im Thema. Wie war es für dich?
Ja, total überraschend. Also am Sonntag kam die Meldung, ja, ich war noch so beim zweiten Frühstück, sage ich mal, und habe mich innerlich schon mal auf meinen Einsatz beim Spiel Flensburg-Handewitt gegen Leipzig am Abend oder am Nachmittag vorbereitet. Und dann rief mich ein Kollege aus unserer Online-Redaktion an und sagte, Aalborg hat Machulla entlassen, was machen wir jetzt? Ja, und genau wie du sagst, also ich habe mit vielen gerechnet irgendwie, aber damit definitiv nicht. Nee, das war schwer überraschend für mich auch, ja.
Es ist ja auch so, dass du vor einigen Wochen erst bei ihm in Aarburg gewesen bist und hast mit ihm länger gesprochen. Du hast auch einen großen Artikel darüber geschrieben. Wie war denn damals dein Eindruck?
Ja, genau. Also wir haben im Sommer das erste Mal, zwei Kollegen von mir haben Mike dort kurz nach dem Trainingsstart im Juli besucht und wir haben angefangen, wir wollten so sein erstes Jahr in Aalborg eigentlich begleiten, weil ein deutscher Trainer in Dänemark auf dem Niveau, das gab es noch nie, und für uns als halb dänisch-deutsche Zeitung ist das natürlich interessant. Und ich bin dann Ende September zum Champions League Spiel gegen Magdeburg, das war am 25. September, bin ich auch nochmal dort gewesen und habe dann so ein paar Tage später, Anfang Oktober, so diese berühmte 100-Tage-Bilanz geschrieben. Und als ich damals da war, ich habe mit Mike selber gesprochen, ich habe das Spiel gesehen, ich habe mit Bennett Wiegert über Mike gesprochen, ich habe Lars Christiansen damals getroffen, ehemaliger Weggefährte, und habe dann am Tag danach auch noch ein Interview mit Jan Larsen, dem Geschäftsführer von Aalborg, gehabt und habe auch ganz ausführlich mit ihm über die Trainerverpflichtung, den Typen, den Menschen, den Trainer Mike Machulla gesprochen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, also null Anzeichen, weder von der einen noch von der anderen Seite, dass 4 Wochen später eine Trennung irgendwie im Raum steht. Also vielleicht habe ich auch nicht richtig hingeguckt, weiß ich nicht, aber also da gab es nichts irgendwie. Und ja, es muss ja was passiert sein in diesen 4 Wochen. Jetzt kann man sich mal die Ergebnisse angucken, die nach dem Magdeburg-Spiel gekommen sind. Da gab es 2 Niederlagen in der Liga. Auswärts bei GOG, Tabellenführer, das andere Top-Team in Dänemark, kann sicherlich passieren. In der Champions League haben sie in Barcelona verloren, da verlieren viele Mannschaften. Sie haben aber auch in Chelsea gewonnen. Es gab ein Unentschieden bei Skjern, das war vielleicht nicht so eingeplant. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass die Mannschaft irgendwie komplett abgeschmiert ist. Und Jan Larsen hat damals Ende September zu mir gesagt, das war so ein bisschen scherzhaft. Naja, unter Mike sollte die Mannschaft natürlich nicht 15 Spiele am Stück verlieren. Also es war sein O-Ton. Dann wird es hier auch ungemütlich werden. So, 15 Spiele hat er natürlich nicht am Stück verloren, aber es ist trotzdem ungemütlich geworden.
Es ist so ungemütlich geworden, dass eben diese Meldung kam, dass er jetzt nicht mehr der Trainer ist. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du mit Jan Larsen gesprochen hast, dem Chef dieses Vereins, so kann man das, glaube ich, ausdrücken. Ich meine, das bringt es ja dann auch auf den Punkt, derjenige, der dort die Entscheidung schlussendlich auch trifft. Und du hattest da gar nicht das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ich meine, die Aussagen, ja, die waren ja jetzt relativ eindeutig, und wenn man das mal in den Kontext setzt, also du hast damals gar nicht das Gefühl bekommen, dass es da irgendwie kriselt, auch zwischenmenschlich. Das muss ja im Endeffekt dann auch der wahre Grund sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die reinen Ergebnisse jetzt dafür gesorgt haben, dass Mike Machulla nicht mehr der Trainer in Aalborg ist.
Nein, genau. Also erstmal nein. Ich habe damals wirklich nichts gemerkt, und ich habe die Aufnahme noch von damals. Das ist eine gute halbe Stunde, und die habe ich mir dann am Sonntag auch noch mal ganz in Ruhe angehört. Und da ist wirklich, bis auf diesen Satz, den er sagt, ne, er soll halt gerne nicht 15 Spiele am Stück verlieren. Aber das war wirklich auch mit so einem Augenzwinkern gemeint. Und das ist natürlich klar, kein Trainer sollte irgendwie 15 Spiele am Stück verlieren. Aber also er hat damals noch in den höchsten Tönen von Mike Machulla als Trainer und als Person geschwärmt. Und das auch immer, man muss das bei Aalborg ja verstehen, man muss das in Kontext setzen. Die haben vorher Stefan Madsen als Trainer gehabt, 6 Jahre, glaube ich. Ein Däne, ein ganz anderer Typ. Ja, das war sehr viel flache Hierarchien, wie man das auch in dänischen Unternehmen kennt und auch gerne hat. Es war dieses soziale Hygge, ist ja so ein Begriff in Dänemark, der ja auch in Deutschland schon viel übernommen wurde. Ich denke, das wirst du auch wissen, was so ein bisschen dahinter steht. Also, dass man das Soziale gemeinschaftlich, man setzt sich zusammen, trinkt auch noch mal ein Bierchen zusammen. Das macht so Hygge aus irgendwie. Und hatte jetzt eben mit Mike natürlich einen Trainer bekommen aus der deutschen Bundesliga. Deutschland, klar, steht im Ausland immer noch für viel Disziplin. Mike hat sein Leben lang die Bundesligaschule mitgemacht, als Spieler, auch als Trainer lange dann, und ist auch ein Verfechter von Disziplin. Aber, da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen, er hat auch gesagt, er ist sich natürlich bewusst, dass er nach Dänemark kommt, in ein anderes Land, zu einer anderen Kultur. Und er wollte jetzt da nicht den klassischen Deutschen geben, sondern er hat auch versucht, sich anzupassen. Also er hat schon geguckt, wie machen es die Dänen, wie haben sie es denn gerne. Aber trotzdem ist Mike auch jemand, ich habe ihn 10 Jahre hier in Flensburg dazu täglich bei seiner Arbeit begleiten dürfen, der eine klare Linie vorgibt und auch mag und auch sicherlich sich auf gewisse Kompromisse einlässt und da auch eine Balance versucht zu finden, aber eben dann auch irgendwann nicht von seiner Linie abweichen will und sich nicht ja krumm machen will, sage ich mal. Und das war, glaube ich, in Aalborg sehr, sehr schwer. Also da sind Kulturen aufeinander getroffen, und jetzt im Nachhinein muss man ja sagen, dass das nicht zusammengepasst hat. So wird es auch in dänischen Medien, dort sind jetzt ein paar Spieler von Aalborg zu Wort gekommen, auch Jan Larsen natürlich. Und alle sagen im Grunde, das ist ein guter Trainer und das ist vor allem ein super Typ, ein super Mensch, aber es hat nicht zusammengepasst. Da stelle ich mir dann aber die Frage, man kann ja über den Trainer und die inhaltlichen Dinge von Machulla dann vielleicht diskutieren, aber hat dann nicht ein Jan Larsen und Aalborg schlecht hingeguckt bei ihrer Trainersuche? Also die Frage stelle ich mal in den Raum, weil wenn man nach 4 Monaten und man wollte was ganz anderes, man hat was ganz anderes bekommen und nach 4 Monaten sagt man dann, ah, das ist es nicht. Ja, wer hat denn dann Schuld? Also verstehst du, wie ich es meine, warum ich es meine?
Ich kann deine Aussage extrem gut nachvollziehen. Und im Endeffekt ist es ja so, wenn man einen Trainer bekommt und Mike Machulla hat halt seinen Stil und Mike Machulla ist jetzt auch nicht Mitte 20, dass er seinen Charakter nochmal groß verändern würde. Und das ist jetzt gar keine Wertung, ob er ein guter oder ein schlechter Typ ist. Aber Menschen haben mit Mitte, Ende 40 halt einen sehr festgefahrenen Charakter. Man kann sich immer noch in Teilbereichen weiterentwickeln. Ich glaube aber, die Art, wie du eine Mannschaft leitest, die wirst du in dem Alter tendenziell eher nicht mehr ändern. Vielleicht ist das dann nochmal etwas, ja, mit Anfang, Mitte 60, wo dann auch nochmal eine ganz andere Lebenssituation ist, wo du dich in einer anderen Phase deines Lebens befindest, wo sich das dann nochmal ändert und wo sich das dann nochmal anpasst. Aber ich habe so den Eindruck, dass wenn Aalborg sich diesen Trainer raussucht, sie ja im Endeffekt ganz genau wissen müssen, was sie bekommen. Sie haben ja auch die Drähte nach Flensburg. Also es ist ja nicht so, dass sie sich nicht vorher ausreichend hätten informieren können. Und wenn sie diese flache Hierarchie so leben, dieses Hygge so leben, wie das halt in Dänemark gemacht wird, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass Mike Machulla nicht der richtige Trainer dafür ist. Aber ich bin da komplett bei dir, Ruven. Dann musst du das als Verein eigentlich wissen. Du weißt, was für einen Trainertypen du holst und dann nach 4 Monaten diese Entscheidung treffen, puh, das ist heftig.
Ja, genau. Also sehe ich ganz genauso. Wenn du Machulla holst, dann weißt du, wofür er steht, dann weißt du, was du kriegst. Das Argument von Jan Larsen war ja seinerzeit auch, ihn zu holen, weil er aus einem skandinavisch geprägten Club kommt. Ja, das ist richtig, aber man darf das ja nicht unterschätzen. Er ist nun mal ein Deutscher und er hat eben diese 20, 25 Jahre Bundesliga-Erfahrung einfach. Und das prägt dich ja auch. Was mich an dieser ganzen Geschichte auch noch wundert, ist, die halbe Mannschaft von Aalborg hat ja selber in der Bundesliga gespielt. Und ein Niklas Landin, der kennt diese Disziplin und diese Ambition vom THW Kiel in- und auswendig. Ein Simon Halt hat unter Mike in Flensburg viele Jahre gespielt. Also mich wundert da so ein bisschen, dass die Aalborg-Mannschaft, und da finde ich, passen dann einfach Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammen. Aalborg sagt selber, Jan Larsen betont in jedem Interview, wir wollen der beste Club der Welt werden. Sie wollen die Champions League gewinnen. Dann passt da aber ein Hygge nicht rein. Denn es kann ja nicht sein, dass ich nicht Vollprofitum an den Tag lege. Mein Trainer verlangt das von mir, möchte das, aber ich mache es nicht, aber ich will trotzdem die Champions League gewinnen. Und das passt halt nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Geschichte geschuldet. Nehmen wir mal Thomas Arnoldsen und Mats Hoxha, die nehme ich jetzt mal raus. Das sind junge dänische Nationalspieler, die ihre Verträge in Aalborg verlängert haben, was ja schon mal sehr bemerkenswert ist. Ansonsten, diese Mannschaft besteht ja aus Spielern, die ihre Hochzeit in der Bundesliga gehabt haben und die jetzt nach Hause gehen, nach Dänemark. Niklas Landin mag immer noch der beste Torwart der Welt sein, aber trotzdem gehen sie in meinen Augen, wenn sie die Bundesliga verlassen, einen Schritt nach unten, leistungsmäßig. Ob das im täglichen Training ist, ob das bei den Ligaspielen ist, sie machen einen Schritt zurück. Nicht bewusst, aber unbewusst. Und dann kommt plötzlich ein deutscher Trainer, der den gleichen Ansatz, das gleiche Niveau wie in der Bundesliga ansetzt, weil er ja zu Erfolg verpflichtet wurde, und dann passt das nicht mehr zusammen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, den man in Aalborg so jetzt bei der Außendarstellung, wie man diese ganze Geschichte verkauft, ein bisschen ja links liegen lässt und vergisst. Also ich finde, da muss der Verein, da muss die Führung auch ja nach innen gucken, ob man da wirklich alles so richtig gemacht hat. Das ist ja ein bisschen so vergleichbar mit, wenn ein Sander Sargosen nach Kolstad geht und sagt, mit dem Verein gewinne ich jetzt die Champions League. Das wird er niemals schaffen, weil das nicht das gleiche Niveau ist wie in der Bundesliga.
Jetzt könnte man als Gegenargument liefern, dass Kielce auch mal die Champions League gewonnen hat, wenn man sich aber den Kader anguckt, den Kielce 2016 zur Verfügung hatte und auch in den Jahren, als sie jetzt zuletzt immer noch das Finale erreicht haben oder beim Final Four dabei gewesen sind, dann war das nochmal ein ganz anderes Kaliber als in Kolstad. Diese Mannschaft aus Aalborg oder dieser Verein hat ja vor kurzem erst das Finale in der Champions League erreicht, also so ist es nicht. Sie waren dann chancenlos im Endspiel, aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Wir können jetzt hier auch eine kleine Grundsatzdebatte führen, übrigens rufen, weil man könnte jetzt mal die These aufstellen, ab einem gewissen Niveau, wenn du Ziele und Ambitionen hast, ist dieses Hygge oder ich übersetze es jetzt mal ins Deutsche oder versuche es zumindest, dieses Familiäre, das ist gar nicht mehr möglich, weil du irgendwann ein Level erreicht hast, wo der sportliche Erfolg und die Ambitionen über allem stehen. Das heißt, du kannst sagen, in der Bundesliga wirst du 6. bis 12., wenn alle Spaß haben und immer gute Laune herrscht. Aber wenn du 1. oder 2. werden willst, wenn du in die Champions League willst, bei dem ganzen Erwartungsdruck oder bei der Erwartungshaltung, die dann in einem Umfeld auch ist, dann ist das nicht möglich mit diesem Familiären. Irgendwann ist diese Nahbarkeit vielleicht dann auch nicht mehr möglich. Und wenn man sich diesen Kader anguckt, du hast es gerade gesagt, da sind ja beispielsweise Niklas Landin oder Simon Halt nicht die einzigen, die in der Bundesliga gespielt haben. Lukas Nilsson, Patrick Wiesmach, Martin Larsen, Christian Björnsen, die haben auch alle mal in der Bundesliga gespielt. Henrik Mölgert war viele Jahre im Ausland unterwegs. Also aus meiner Sicht passt das nicht zusammen, da bin ich eigentlich komplett bei dir.
Ja, genau. Also das hast du komplett richtig gesehen. Und dann kommt ja in diesem besonderen Fall auch noch dazu, dass von den Spielern, die du erwähnt hast, also Henrik Mölgert, der hat jetzt zuletzt mal ein paar Minuten gespielt. Niklas Landin stand jetzt auch wohl wieder auf der Platte. Aber unter Mike hat er nicht eine Minute gespielt, weil die verletzt waren seit den Olympischen Spielen. Und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Aalborg hat einen guten Kader für die dänische Liga. Der ist aber überhaupt nie zusammen gewesen in diesen 4 Monaten. Und dann finde ich, ist es ja auch irgendwie ein bisschen dünn, einen Trainer daran zu bemessen, zumal ja, also Supercup haben sie gewonnen, Pokal sind sie weitergekommen, was in den letzten Jahren übrigens auch nicht passiert ist. In der Liga sind sie 2., in Dänemark gibt es Playoffs, das entscheidet sich eh erst im Frühjahr. Und in der Champions League, ja, sie kommen ja weiter. Sie ziehen nicht direkt ins Viertelfinale ein, aber sie werden weiterkommen, sind aktuell 4. in der Gruppe. So, das heißt, trotzdem werfe ich meinen Trainer raus, obwohl der, und das weiß ich ja als Geschäftsführung, noch gar nicht das ganze Material an Spielern zur Verfügung hatte, wie will ich ihn denn da bewerten irgendwie? Und ja, weil du das Grundsätzliche angesprochen hast, ich kenne die beiden Kulturen in Dänemark und in Deutschland am besten und ich kann das vergleichen und ich habe das auch in meinem eigenen Berufsleben erfahren. Ich habe mit denen zusammengearbeitet, die nach Deutschland gekommen sind oder auch umgekehrt. In Dänemark habe ich schon gesagt, dieses Flache, das mag man gerne, das reicht mir manchmal auch nicht aus. Ich bin da dann vielleicht eher deutsch geprägt. Ich brauche dann jemanden, der eine Entscheidung fällt. Jetzt kann man hier ja sagen, okay, Jan Larsen hat eine Entscheidung gefällt, muss man ihm ja auch zugute halten, ob man die Entscheidung nun gut oder schlecht findet. Aber erstmal hat er, deutsch gesagt, die Eier in der Hose gehabt und hat eine Entscheidung gefällt. Aber ich bleibe dabei vor einem dünnen Hintergrund, nenne ich es mal so.
Was glaubst du denn, wird jetzt passieren in Aalborg? Ich meine, ich finde das sehr interessant, was du gerade angesprochen hast. Niklas Landin und Henrik Mölgert, die haben gar nicht gespielt. Und Niklas Landin kann halt immer in einzelnen Spielen noch den Unterschied machen. Ob er das auf dem Niveau kann wie vor 2, 3, 4, 5 Jahren, wage ich dann auch mal zu bezweifeln, aufgrund der Tatsache, die du eben angesprochen hast, wie bei Sander Sargosen. Die gehen zurück in die Heimat und denken, ja, wir sind auf einem ähnlichen Niveau, ist aber nicht so. Ist auch ganz menschlich und daher aus meiner Sicht mehr als erklärbar und nachvollziehbar. Trotzdem bin ich da auch komplett bei dir, dass sie an Niveau ein klein wenig einbüßen. Aber wenn du so schnell den Trainer entlässt und der nicht mal mit der kompletten Mannschaft arbeiten konnte und es ist ja nicht so, dass sie unter ferner Liefen unterwegs sind, dann liegt doch am Ende nicht der Fehler bei Mike Machulla. Der hat seinen Stil durchgezogen, der war vorher bekannt. Also ich will jetzt nicht dem Verein den schwarzen Peter zuschieben, nicht falsch verstehen. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Und anscheinend sind wir da ja auch einer Meinung.
Ja, absolut. Also was passiert jetzt? Erstmal, sie haben dann ja am Sonntagmorgen, ist ja entlassen worden, am Sonntagabend haben sie gespielt beim Tabellenletzten, Grinstedt. Bei 10 Versuchen müssen die immer mit plus 10 Toren gewinnen. Haben sich unglaublich schwer getan, haben damit 3 mit Ach und Krach gewonnen. Simon Dahl ist jetzt vom Co. zum Cheftrainer befördert worden. Henrik Möllgart ist spielender Co-Trainer. Es heißt jetzt erstmal, mal schauen, ob das so bleibt oder ob es noch einen neuen Trainer gibt. Aalborg hat jetzt ja quasi ganz früh in der Saison eine Patrone verschossen. Jetzt ist es aber so, Jan Larsen ist da derart der starke Mann. Es gibt zwei, das eine ist ein Milliardär, das andere, glaube ich, ein Millionär. Da muss man noch feine Unterschiede machen. Das sind die beiden Geldgeber bei Aalborg. Die stehen dahinter. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass die einen Jan Larsen nicht entlassen würden oder können zum Saisonende, wenn das nicht hinhaut. Aber von außen betrachtet, wenn jetzt nicht der Erfolg eintritt, dann werden irgendwann, wenn sie denn schlau genug sind, die Fans oder auch Sponsoren sicherlich mit dem Finger auf Jan Larsen zeigen und sagen, du bist doch derjenige gewesen, der damals Mike Machulla geholt hat, das hat nicht funktioniert. Du hast ihn entlassen, jetzt gab es eine andere Konstellation und die hat auch nicht funktioniert. Und nicht funktioniert heißt bei Aalborg, wenn die diese Saison die Champions League nicht gewinnen, dann war das keine erfolgreiche Saison. Denn das ist das, was sie sich selber auf die Fahnen geschrieben haben. Sie wollen die Champions League gewinnen und sie haben nicht mehr lange Zeit dafür, weil ein Niklas Landin wird nicht mehr 10 Jahre spielen, Henrik Möllgart nicht. Ja, und ob ein Juri Knorr jetzt immer noch Lust hat, nach Aalborg zu kommen, das weiß ich ja auch nicht. Also das heißt, diese Mannschaft, die muss jetzt zuschlagen, die muss in dieser Saison, und dänischer Meister müssen die sowieso werden, wenn sie aber so weiterspielen wie aktuell, werden sie selbst da Probleme haben.
Alles also äußerst komplex. Ich kann mir ehrlich gesagt aktuell nicht vorstellen, dass Aalborg mit diesem Kader in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen. Sie haben eine sehr gute Mannschaft. Aus meiner Sicht fehlt es ein klein wenig an Tiefe, obwohl der Kader, nicht falsch verstehen, sehr gut ist. Also das ist ein sehr guter Kader. Ist es aber ein Kader, mit dem du die Champions League gewinnst? Ich bin nicht ganz so sicher, auch wenn wir sehen, wie andere Mannschaften gerade so spielen. Und ja, daher äußerst schwierig. Du hast mit Mike Machulla gesprochen, er hat sich auch bei TV To, bei den dänischen TV-Kollegen dazu geäußert. Er hat gesagt, er ist enttäuscht, aber auch wütend. Was hat er dir denn gesagt?
Ja, er hat eigentlich nicht so viel anderes gesagt. Genau, er hat gesagt, dass er enttäuscht und sauer ist und dass er es überhaupt nicht hat kommen sehen. Also nicht nur ich war überrascht, vor allem er war natürlich überrascht. Und ich habe auch noch so ein bisschen mit ein paar anderen Leuten aus natürlich Flensburg, aber auch ein bisschen in Dänemark gesprochen. Also ich habe niemanden getroffen, der irgendwie sagen konnte, ja, da gab es irgendwie was. Ich habe mal eine Stimme jetzt gehört über Umwege. Da wollte jemand wissen, dass die Mannschaft halt mit gewissen Inhalten von Trainerseite nicht konform gegangen ist. Aber nach 4 Monaten, vielleicht muss man sich auch noch ein bisschen aneinander gewöhnen, da kann man vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Aber es war ja anscheinend auch so, dass Jan Larsen auch Spieler zu Rate gezogen hat. Und da soll es auch diese Stimmen gegeben haben gegen den Trainer, sage ich mal. Und dann hat Jan Larsen, der auch wirklich so ein, ja, kann schon, glaube ich, sagen, Alleinherrscher in Aalborg ist, der scheint dann da ein Solo Gang hingelegt zu haben, wobei, das gebe ich auch nochmal zu bedenken, da stecken wirklich 2 schwerreiche Investoren hinter diesem ganzen Projekt und da gab es auch gerade einen Wechsel innerhalb dieser beiden, was den Vorsitz im Aufsichtsrat, übersetze ich es jetzt mal, oder in der Vereinsleitung, Vereinsführung hat es da gegeben. Und da weiß ja auch niemand, ob da der eine vielleicht gesagt hat, ah, der Machulla passt mir nicht mehr. Und dann ist der Geschäftsführer losgegangen und hat die Kündigung ausgesprochen. Also das weiß ich nicht, aber nur mal, das ist ein sehr, man muss bei Aalborg mal sehr genau hingucken, das ist ein sehr schwieriges Konstrukt. Der Sohn des Geschäftsführers spielt in der Mannschaft, also alles keine ganz einfachen Arbeitsbedingungen, würde ich mal so sagen. Und ja, aber um deine Frage zu beantworten, Mike hat nicht viel mehr gesagt. Er darf aktuell auch gar nicht viel mehr sagen. Er steht ja noch unter Vertrag und ja, möchte da auch keine schmutzige Wäsche waschen. Was ich aber sagen kann, er hat zumindest schon wieder lachen können am Telefon. Also das fand ich eigentlich ganz angenehm. Er war wirklich sauer. Es hat ihn schwer angefasst. Er war sehr emotional. Aber wer Mike kennt, das ist auch irgendwie ein guter, fröhlicher Typ, so vom Grundsatz her. Und wie gesagt, er hat dann auch am Telefon auch schon mal an der einen oder anderen Stelle wieder lachen können. Und das fand ich doch ganz bemerkenswert.
Das finde ich auch bemerkenswert, weil ich glaube, ich wäre erstmal am Boden zerstört. Erstmal aufgrund der Art und Weise und zweitens, weil ich mir natürlich viel vorgenommen hätte mit diesem Verein. Das ist ja ein Verein, mit dem du auf Dauer auch die Champions League gewinnen kannst, mit diesen finanziellen Voraussetzungen. Und dann holen sie Juri Knorr und haben dann mit Höxer und Arnoldsen einen super jungen Rückraum, der über Jahre zusammenspielen kann. Also das kann ja ein absoluter Mega-Rückraum werden. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Mal gucken, wie sich Juri Knorr dann da machen wird. Aber man muss natürlich als Spieler oder Spielerin immer in Erwägung ziehen, dass es einen Trainerwechsel geben kann, auch zu einem Zeitpunkt, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass Juri Knorr auch völlig unabhängig von der Personalie Mike Machulla diese Entscheidung getroffen hat. Also das wäre zumindest jetzt mal meine Behauptung. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Eigentlich wollten wir auch noch über Flensburg sprechen, aber wir haben keine Zeit mehr. Wir haben einfach keine Zeit mehr.
Machen wir beim nächsten Mal.
Ja, das ist so und es ist ja auch so, Flensburg spielt jetzt im Pokal in Hannover, dann spielen sie in Kiel, sie spielen auch noch gegen Melsungen, gegen die Löwen und gegen die Füchse bis Mitte Dezember. Ein absolut straffes Programm, dazu kommen noch Spiele in der European League, auch wenn die Gegner da ja eher mangelnder Qualität sind, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ich danke dir für einen sehr interessanten und spannenden Blick in ein Konstrukt, so möchte ich es auch mal nennen, das äußerst komplex und kompliziert ist und jetzt haben wir da mal reingeschaut und wissen auch, wie die Abläufe da sind und dann überrascht uns vielleicht dieser plötzliche Rauswurf von Mike Machulla nicht mehr so ganz. Wir machen die erste Pause heute. Wir sind sofort wieder da hier bei Kreisab. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab und wir sind international unterwegs mit einem Gast, der selber einen Podcast moderiert, der heißt Dritte Halbzeit. Er war schon mal hier zu Gast, das ist ein bisschen was her, aber ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist. Er heißt Tim Detmar. Schönen guten Tag. Hi Tim.
Einen wunderschönen guten Tag, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du zugesagt hast, denn das hat mir beim ersten Mal so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ja, wir müssen auf jeden Fall in der neuen Saison regelmäßiger miteinander plaudern. Und dann habe ich einen Beitrag gesehen von dir in dem Business-Netzwerk LinkedIn. Und da hast du geschrieben, dass du Texte schreibst über den European Cup. Und das ist ein Wettbewerb, der mittlerweile ja ein bisschen untergeht, zumindest bei uns in Deutschland, weil die deutschen Mannschaften gar nicht mehr teilnehmen können. Aber es spielen ein paar tolle, interessante Vereine mit, wie ich festgestellt habe. Und in den vergangenen Jahren ist es ja auch so gewesen, dass da durchaus prominente Vereine teilgenommen und auch den Wettbewerb gewonnen haben. Und das ist in dieser Saison auch so. Wir schauen ein bisschen auf die Aktualität, aber auch auf Vereine, die wahrscheinlich besonders interessant sind. Lass uns zunächst mal darüber sprechen, was denn jetzt zuletzt los war. Wer hat sich für die dritte Runde dann qualifiziert, die jetzt dann Ende November, Anfang Dezember ausgetragen wird?
Genau, vor ein paar Tagen ging es in die zweite Runde des European Cups und du hast es schon gesagt, es waren sehr spannende Duelle. Was macht den European Cup denn aus? Ich glaube, das ist vielleicht ganz spannend, bevor wir auf ein paar Teams draufschauen. Der Wettbewerb ist ein bisschen anders aufgebaut als die European League und auch die Champions League, wo es ja mit einer Gruppenphase startet, die auch sehr lang dauert. Das ist im European Cup anders. Dort geht es ab Runde 1 direkt in K.O.-Spiele und weil dort auch kleinere Vereine eben dabei sind, die vielleicht nicht unbedingt so viele finanzielle Mittel haben, geht es auch manchmal darum, sich miteinander zu einigen oder zu verständigen, an einem Ort, an einem Wochenende beide Spiele direkt auszutragen, also sogenannte Doubleheader. Das ist natürlich zum einen extrem intensiv. Ich glaube, für einige Mannschaften ist es auch sehr neu, die Situation dann. Und das macht, finde ich, auch so ein bisschen den Charme aus in diesen ersten Runden. Und auch an diesem Wochenende oder an diesen beiden Wochenenden der zweiten Runde gab es einige sehr spannende Duelle, die auch für Furore gesorgt haben, sage ich mal. Und es gab unter anderem zwei Teams, die einen 6-Tore-Rückstand gedreht haben im Rückspiel. Das ist zum einen AHC Potaissa Turda und dazu noch Jerusalem Ormos aus Rumänien und Slowenien. Und die haben relativ deutlich dann ihre Rückspiele zu Hause gewinnen können. Potaissa mit 10 Toren und Jerusalem Ormos mit 14 Toren. Also das zeigt, wie unterschiedlich auch so eine Tagesform dann in solchen Spielen was das für eine Auswirkung haben kann. Und das war schon höchst interessant. Aber es gibt auch einige Teams, die in den letzten Jahren auch schon in der Champions League oder in der European League unterwegs waren, unter anderem auch Celje, die ja über Jahre eigentlich Stammgast in der Champions League waren, letztes Jahr nicht ganz so erfolgreich waren in der Champions League und jetzt eben im European Cup antreten müssen, dürfen, wie auch immer man es sieht aus ihrer Sicht. Und die haben sich relativ deutlich durchgesetzt in ihrem Duell und sind jetzt in der dritten Runde auch dabei. Gelten, finde ich, wahrscheinlich als einer der Top-Favoriten auch, allein aufgrund des Namens. Und ja, das sind so ein paar Duelle und ein paar Teams, die hervorgestochen sind schon mal.
Das ist sehr interessant. Erstmal vielen Dank für deinen Überblick und auch für die Erklärung, wie das im European Cup so abläuft. Also wie gesagt, es geht sofort mit Hin- und Rückspiel los und da ist es natürlich dann so, dass man sich keine Patzer erlauben kann. Das ist ja logisch und übrigens nicht jeder Verein, der Jerusalem heißt, liegt in Israel. Also das haben wir jetzt auch dazu gelernt. Aber du hast es gerade angesprochen, mit Celje ist eine Mannschaft mit dabei, die ja über Jahrzehnte eigentlich Stammgast war in der Champions League. Also nicht nur über ein paar Jahre, sondern die haben die Champions League teilweise ja auch geprägt und viele, viele Spieler hervorgebracht, die dann zu europäischen Spitzenvereinen gewechselt sind, obwohl Celje einige Jahre ja selbst auch ein absoluter Spitzenverein gewesen ist. Und ich muss allerdings sagen, dass aus meiner Perspektive der Wettbewerb deswegen interessant ist, weil man da Mannschaften sieht aus Nationen, die man sonst nie spielen sieht. Also wenn wir mal schauen, da sind Teams dabei, beispielsweise aus Estland oder aus Litauen. Und das sind ja nicht so die klassischen Mannschaften, die bei uns immer über den Bildschirm flimmern. Also wir schauen die Champions League logischerweise, wir schauen die European League, weil die deutschen Teams da vertreten sind. Aber ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, Tim. Jetzt, wo du derjenige bist, der sich damit ein bisschen intensiver befasst, schauen wir zu wenig auf solche Wettbewerbe in Deutschland?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe es ja auch in dem LinkedIn-Post so formuliert, dass dieser Wettbewerb auch ein bisschen mehr Liebe verdient hat, auch aus dieser deutschen Perspektive, weil mir war vorher bewusst, dass es diesen Wettbewerb gibt, dass da auch sicherlich hier und da mal Spieler, die man vielleicht auch aus der Bundesliga von früher kennt, durchaus aktiv sind. Aber so viel habe ich mich jetzt auch nicht vorher damit auseinandergesetzt. Und das ist schon spannend, wenn man auch auf das Finale der letzten Saison blickt, was zwischen Valur, die ja jetzt auch in der European League spielen, und Olympiakos Piräus ausgetragen wurde. Das Rückspiel hatte 7.500 Zuschauer in Piräus, das Rückspiel. Und es war ein unfassbares Spiel. Piräus musste einen Rückstand aufholen, 4-Tore-Rückstand und hat es dann geschafft. Man ist in 7-Meter-Werfen gekommen und hat es da dann eben gegen Valur verloren. Also das zeigt auch eben, was dieser Wettbewerb für Mannschaften aus diesen Ländern bedeutet. Und Tatran Preshov hatte, glaube ich, im Viertelfinale auch 4.000 Zuschauer beim Rückspiel. Also da ist schon wirklich auch sehr viel Potenzial und das ist schon höchst interessant. Und wie du auch schon gesagt hast, diese Vereine in Celje, was da auch für Spieler rumlaufen, zum Beispiel Mai Maguč. Maguč ist ja auch ein durchaus bekannter Name im slowenischen Handball. Seine beiden Brüder Gaspar und Gall sind seit Jahren ja auch schon auf der internationalen Bühne unterwegs. Und mit Mai Maguč, 18 Jahre, Rückraum rechts, ist so das nächste Riesentalent, der da jetzt im European Cup seine ersten internationalen Schritte macht. Also das ist schon höchst interessant.
Ja, sehr spannend. Also den Namen kennen wir. Das heißt, es ist nicht allzu schwer, sich den zu merken. Aber sie haben den nächsten Linkshänder in der Familie. Bin ich mal sehr gespannt, ob der auch ganz nach oben kommt. Aber ich gehe mal schwer davon aus, denn seine beiden Brüder sind ja auch gute Spieler. Insbesondere Gaspar, der viele Jahre in West Brem den rechten Flügel bearbeitet hat. Also das ist wirklich ein absoluter Topmann. Und deswegen, ja, müssen wir da mal die Augen offen halten. Gar keine Frage. Ja, du hast jetzt eben ja schon gesagt, dass da interessante Ergebnisse dabei waren, dass manche auch hohe Rückstände aufgeholt haben. Und es gibt auch weitere prominente Namen übrigens, denn der ehemalige Barcelona-Kreisläufer Cedric Sohondo, der ja dann erst nach Bukarest gegangen ist, um bei Dynamo zu spielen, spielt mittlerweile für Beşiktaş in Istanbul und die sind auch mit dabei in diesem Wettbewerb. Also das ist ein absoluter Top-Name, gar keine Frage. Ein bisschen in die Jahre gekommen, logisch, aber das ist interessant, dass man solche Akteure da spielen sehen kann.
Ja, und generell Beşiktaş eine sehr interessante Truppe, was das angeht. Auch ein Eduardo Gobindo ist ja jetzt im Sommer aus Kiel nach Istanbul gewechselt. Dazu im Tor Mate Erjanin, den man ja aus Barling und Ludwigshafen auch kennt. Also das meine ich, das sind so Namen, wo man sich denkt, ach krass, die spielen da jetzt auch. Oder zum Beispiel auch ein Thies Bergemann, der ja jetzt im Sommer aus Hamburg nach Österreich gegangen ist zu UHK Krems. Auch die sind mit dabei, haben sich in der zweiten Runde durchgesetzt gegen Krasvolendam und spielen jetzt gegen Partizan Belgrad. Auch das natürlich ein sehr klangvoller Name. Also das ist schon wirklich sehr, sehr cool, das so auch zu verfolgen und zeigt, glaube ich, auch nochmal, was es vielleicht ausmacht für diese Spieler im vielleicht Spätherbst ihrer Karriere, nochmal zum einen eine andere Auslandserfahrung zu machen, vielleicht in einem vermeintlich aus deutscher Sicht exotischeren Handballland, Handballverein und da vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung voranzutreiben.
Das sind ja überragende Namen, die du da gerade genannt hast. Sensationell. Es hört sich ein bisschen an wie im Fußball. Tatsächlich Partizan Belgrad, Olympiakos und so weiter. Und zuletzt war ja hier Erik Schmidt im Interview der Woche zu Gast, der mittlerweile für AEK Athen spielt. Und der hat ja auch ein paar interessante Anekdoten erzählt, dass ihm beispielsweise dazu geraten wurde, nicht in seinen Vereinsklamotten durch die Stadt zu laufen. Und wenn du gerade sagst, Olympiakos hat vor über 7000 Zuschauern das Rückspiel gespielt im Finale der vergangenen Saison, dann ist das natürlich auch sensationell. Das ist ja eine höhere Zuschauerzahl als die Kapazität in einigen Bundesliga-Hallen. Von daher wirklich phänomenal. Und Olympiakos hatte aber jetzt aktuell zu kämpfen gegen die Fivers aus Margareten, beziehungsweise besser gesagt aus Wien. Die kennen wir ja auch. Da kommen einige Spieler her, die mittlerweile in der Bundesliga mit dabei sind. Beispielsweise Nikola Bilic, ganz vorne zu nennen, der schon etliche Jahre das Trikot des THW Kiel trägt. Aber da sieht man mal, die sind eine absolute Talentschmiede und bringen immer wieder spannende Spieler hervor, aber Olympiakos hat sich tatsächlich schwer getan, obwohl sie in der vergangenen Saison, wie gesagt, im Finale dabei gewesen sind.
Ja, das war mit eines der spannendsten Spiele dieser Runde, was man nach dem Hinspiel gar nicht so erwartet hat. Also im Hinspiel deutliche Angelegenheit, Olympiakos gewinnt 30-21, ziemlich standesgemäß für den Vorjahresfinalisten, aktueller griechischer Meister. Übrigens auch da zwei sehr interessante Namen, Savas Savas, auch den kennen wir sehr, sehr gut aus seiner Zeit in Deutschland, und Ivan Sliskovic, der ja unter anderem in Göppingen und Stuttgart auch unterwegs war in den vergangenen Jahren. Die beiden waren auch sehr erfolgreich in der letzten Saison im European Cup. 81 Tore für Savas Savas und 56 Tore für Sliskovic waren beide in den Top 5. Also das sind so ein bisschen die Tormaschinen von Olympiakos. Und ja, im Rückspiel in Wien hat man sich sehr schwer getan. Und 57 Sekunden vor Schluss war es wirklich möglich, dass es hier in 7-Meter-Werfen geht, beziehungsweise in die Verlängerung. Und mit einem Tor lag Olympiakos dort nur noch vorne. Die Zuschauer, du hast es richtig gemerkt, ich habe mir das Real Life auch nochmal angeguckt, in dieser kleinen, feinen Sporthalle Hollgasse in Wien, die waren wirklich bereit, richtig zu eskalieren, aber am Ende hat es dann nicht ganz gereicht für die Fivers mit dem großen Comeback, aber auch das, also hätte ich niemals für möglich gehalten, dass es so zustande kommt im Rückspiel. Am Ende bitteres Ende für die Österreicher und also wirklich mit einem Schrecken davon gekommen, der Vorjahresfinalist.
Ich kann mich noch sehr gut an diese Halle in der Hollgasse erinnern, denn ich habe, bevor er dann zum THW Kiel gegangen ist, Nikola Bilic dort mal getroffen. Das ist natürlich jetzt schon etliche Jahre her und da haben wir miteinander gesprochen fürs Interview der Woche, bevor er dann beim THW gelandet ist. Also der Wechsel, der stand zu diesem Zeitpunkt, glaube ich zumindest, schon offiziell fest, aber er hatte eben damals noch das Trikot der Fivers an und das war schon damals zu erkennen, dass er ein ganz, ganz feiner Kerl ist. Und ja, also diese Atmosphäre dort in der Hollgasse, die ist sehr speziell, da kann ich mich auch noch dran erinnern, denn ich habe auch damals ein Spiel dort miterleben dürfen. Aber das ist jetzt aktuell nicht mehr unser Thema, denn wir sprechen jetzt über einen anderen Verein, der, wie ich finde, sehr interessant ist. Das ist der HC Alkaloid aus Mazedonien. Das ist aktuell dort noch die dritte Kraft, aber sie haben einen sehr prominenten Trainer, zu dem du gleich sicherlich was zu sagen hast. Aktuell Pelister Bitola da, die Nummer 1 Wada wurde abgelöst, sie spielen in der European Liga, aber da relativ chancenlos. Was ist Alkaloid für ein Verein?
Alkaloid ist, kann man schon, glaube ich, so sagen, der neue heiße Scheiß in Nordmazedonien, aufgrund dessen, dass Kirill Lazarov, die Tormaschine, die Legende des Landes, Cheftrainer geworden ist vor ein paar Jahren. Und ich sag mal so, man kann es durchaus erkennen an der Art, wie seine Mannschaft spielt. denn Stand der Aufnahme haben sie in jedem ihrer 11 Pflichtspiele über 30 Tore geworfen. 36,45 Tore im Schnitt, haben das auch im European Cup so weitergeführt und zerpflügen gerade in dieser mazedonischen Liga, haben unter anderem Pelister besiegt Mitte, Ende Oktober mit +7. Also das ist wirklich eine sehr spannende Mannschaft. Sie haben ja auch schon bei der Europameisterschaft einen Großteil des Kaders für Nordmazedonien gestellt. Da hat man dann schon noch gesehen, dass da noch ein bisschen Entwicklung nötig ist für dieses europäische Niveau. Aber an sich ist das eine sehr interessante Mannschaft. Sie spielen in der dritten Runde dann gegen Handball West Wien. Also auch da, zumindest aus deutschsprachiger Sicht, sicherlich auch ganz interessant, darauf zu blicken. Letztes Jahr waren sie auch in der European League schon aktiv, sind da auch immerhin Dritter geworden in der Gruppenphase, haben es aber eben nicht in die Hauptrunde geschafft. Und dementsprechend, also Alkaloid, sollte man, glaube ich, auf dem Zettel haben. Weil wenn das so weitergeht, wer weiß, vielleicht sieht man die ja auch schon wieder zumindest mal in der European League nächste Saison, vielleicht auch mehr.
Ich bin sehr gespannt, was Kirill Lazarov macht, denn der hat ja Ambitionen. Also wenn du so ein Weltklasse-Spieler gewesen bist, Tim, da müssen wir ganz ehrlich sein, der wird sich auf Dauer nicht damit zufrieden geben, Zweiter oder Dritter in der Liga zu werden, sondern der will wahrscheinlich mehr.
Ja, definitiv. Und auch die haben mit Arno Bingo einen sehr spannenden Außen im Kader. Der war auch der beste Torschütze in der Runde 2 für das Team mit 15 Toren. Der hat 2018 die Champions League gewonnen mit Montpellier, spielte danach auch unter anderem noch für Sporting und Benfica und scheint wohl generell auch ein sehr lustiger Zeitgenosse zu sein. Und dementsprechend, das zeigt, glaube ich, auch, was so die Perspektive sein soll für dieses Team. Klar, einerseits nordmazedonische Talente ausbilden, auf dieses Niveau bringen und damit hoffentlich auch irgendwann mal wieder dafür sorgen, dass man bei großen Turnieren mit der Nationalmannschaft vorangeht. Da hilft es natürlich, wenn man so einen riesen Block hat, der bei einem Verein spielt, das ist auch klar. Gut, Lazarov auch noch als Nationaltrainer, das hilft dann auch, wenn man sich da kennt und das quasi 365 Tage im Jahr seiner Mannschaft einbläuen kann, das System. Und ja, wenn sie mit diesem Tempo-Handball, wenn sie das so implementiert bekommen, dann kann ich mir da schon vorstellen, dass sie da über lange Sicht auch wieder für ein paar mehr Überraschungen sorgen können.
Lass uns mal ein bisschen intensiver schauen auf die Paarungen der dritten Runde, denn da sind ein paar interessante mit dabei. Jetzt muss zum Beispiel Fadi Winterthur aus der Schweiz nach Zypern und muss da gegen Famagusta antreten. Und das ist ja dann auch so ein Punkt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wird das dann so sein, dass sie beide Spiele in Winterthur austragen? Du hast das ja eben so ein bisschen angedeutet. Manchmal wird das so sein, aber das ist dann aber auch eine schicke Reise, ne? Wenn man als Spieler von Fadi Winterthur da nach Zypern fährt. Und ich kann mir vorstellen, dass da dann auch eine relativ hitzige Atmosphäre herrscht.
Das glaube ich auch. Und generell auch dieser Name, Anorthosis Famagusta, als ich den gesehen habe, natürlich auch als Fußballinteressierter, das ist auch so ein Verein, ich glaube 2009 so um den Dreh, müssten die ja auch mal in der Fußball-Champions League unterwegs gewesen sein. Also das ist halt auch irgendwie so ein bisschen dieser Charme. Ich fände es überragend, wenn die das auch auf Zypern dann austragen würden. Und ist auf jeden Fall eine Aufgabe für Fadi Winterthur, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und dementsprechend, du hast es gesagt, die Reisestrapazen, ich glaube, da hätten sie sich über ein Duell in Österreich zum Beispiel ein bisschen mehr gefreut.
Hast du das gerade geraten, wann Famagusta mit in der Fußball-Champions League mit dabei war, oder wusstest du das?
Nee, ich habe es geraten, tatsächlich.
Das gibt es doch nicht. 2008, 2009 stark. In einer Gruppe mit Panathinaikos Athen, Inter und Werder Bremen tatsächlich.
Werder Bremen, ja.
Ja, und sie sind fast weitergekommen. 6 Punkte haben sie geholt, 7 Werder Bremen, 8 Inter und 10 Panathinaikos. Also das sind natürlich Zeiten gewesen. Mein lieber Schwan, Werder Bremen damals noch in der Champions League unterwegs gewesen. Aber wir wollen keinen allzu großen Schlenker zum Fußball machen, sondern beim Handball bleiben. Es gibt weitere spannende Vereine. Also AEK, der Club von Erik Schmidt, der ist weiter mit dabei, die spielen gegen Lovćen Cetinje aus Montenegro, da sind sie natürlich klar favorisiert, und der SSV Brixen aus Italien ist auch noch mit dabei. Und ja, der italienische Handball, der ist ja im Aufschwung, das kann man definitiv so sagen. Sie haben sich das erste Mal seit Ewigkeiten für die Weltmeisterschaft qualifiziert, und deswegen bin ich gespannt, was die so noch reißen können in der aktuellen Saison im European Cup. Was kannst du uns über diesen Verein sagen?
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass generell die italienischen Vereine auch in diesem Wettbewerb gut vertreten waren, muss man sagen. Meran Handball war auch unter anderem dabei in der ersten Runde. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Es wäre natürlich überragend, wenn dieser Aufschwung auch im Clubhandball weitergeht für eben Brixen, die H71 von den Färöerinseln besiegt haben in der zweiten Runde. Also unter anderem den alten Verein von Elias Ellefsen Schibagötu. Und auch da sehr souverän das Ganze gestaltet haben. Das Hinspiel 40-33 gewonnen und auch das Rückspiel dann 34-30. Also auch auf sie bin ich sehr, sehr gespannt in dieser nächsten Runde. Ist ein interessantes Los mit Mesto Lovosice aus Tschechien. Auch da kann man, glaube ich, nochmal einen kurzen Schwenk drauf machen, wer aktuell auch so noch mit dabei ist. Denn die Tschechen sind in der heimischen Liga Tabellenführer aktuell. Und da sind sie nicht die einzigen. Also auch da die aktuellen Tabellenführer aus Nordmazedonien, der Slowakei, Finnland, Estland, der Türkei, Österreich, Serbien, Griechenland und eben Tschechien sind allesamt in Runde 3 vertreten. Auch das, finde ich, zeigt nochmal die Qualität, die da so auf die jeweiligen Teams dann wartet in den Duellen.
BK 46 heißt übrigens der Tabellenführer aus Finnland. Das wollte ich auch gerade noch erwähnen, dass wir da weiterhin durchaus auch ein bisschen exotisch unterwegs sind. Das ist ja ganz klar, der finnische Handball ist jetzt nicht für seine Qualität bekannt. Also trete ich, glaube ich, keinem zu nahe. Aber wir haben auch noch Mannschaften aus dem Kosovo beispielsweise, aus Rumänien natürlich, die sind da immer relativ stark vertreten, aus Bosnien und Herzegowina und so weiter und so fort, Aserbaidschan. Also das ist wirklich sensationell und deswegen freue ich mich, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir hier mal ein Thema zur Sprache gebracht haben, wo wir normalerweise nicht drüber diskutieren, der European Cup. Und Tim, eins kann ich ja den Hörern schon verraten, demnächst werden wir dann auch nochmal über die Historie dieses Wettbewerbs plaudern. Und der hieß ja vorher nicht European Cup oder hieß nicht die ganze Zeit European Cup, sondern hieß davor Challenge Cup und davor Euro City Cup. Und da schauen wir dann mal ein bisschen zurück. Aber erstmal haben wir über die Aktualität gesprochen und ich hoffe, dass ihr da draußen gesagt habt, das war interessant, das könnt ihr gerne häufiger mal machen. Das werden wir bestimmt dann auch tun in Richtung Endphase dieses Wettbewerbs. An dich herzlichen Dank, Tim, für deine Zeit. Kurze Pause und dann sind wir sofort zurück. Es ist wieder Zeit für das Interview der Woche und ich habe es ja schon zu Beginn angekündigt. Ich bin mal wieder ein paar Meter rübergelaufen zum Deutschen Handballbund und freue mich, dass der Vorstand Marc Schober mir zur Verfügung steht. Hallo Marc, schönen guten Tag.
Hallo, schön, dass du den Weg auf dich genommen hast.
Ja, die paar Meter. Und bei dem Wetter ist es natürlich sensationell draußen, gar keine Frage. Tolles Herbstwetter. Aber es gibt bei uns ja immer ganz kurz Werbung. Und zwar, wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun bei patreon.com/kreisab oder auch über PayPal. Die Informationen bzw. den passenden Link, den findet ihr in den Shownotes oder ihr schaut einfach vorbei auf kreisab.de und klickt dann auf einen der aktuellen Artikel sozusagen, wo drin steht, was denn in der Sendung so besprochen wird. Da gibt es dann auch die jeweiligen Links und folgt uns sehr gerne auf Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube, aber natürlich vor allem bei Instagram. Wir wollen heute sehr intensiv sprechen über die Vergabe der WM-Standorte für die Weltmeisterschaft 2027. Und wenn man dann als Journalist so eine Nachricht bekommt für einen größeren Termin, der länger vorher schon angekündigt wird und der findet in München statt, dann hat man so eine Idee, dass vielleicht die deutsche Mannschaft gar nicht in Berlin oder Köln spielt, also in Köln zunächst mal nicht, aber auch nicht in Berlin. Das ist sicherlich ein Punkt, der den einen oder anderen ein bisschen verwundert hat. Man ist diesmal nicht in der Hauptstadt unterwegs, man ist auch nicht in Hamburg, man ist auch nicht in Mannheim. Und da möchten wir ein bisschen drüber plaudern heute, welche Gründe es denn dafür gibt. Denn bei der letzten Weltmeisterschaft hatte ich den Eindruck, ich war tatsächlich, Europameisterschaft, es ist doch gerade erst ein paar Monate her. Da hatte ich den Eindruck und ich war tatsächlich an allen Spielorten, dass das überall sehr, sehr gut funktioniert hat. Warum ändert man dann etwas?
Ja, wir wollten zunächst mal eine neue Geschichte erzählen, weil eine Europameisterschaft ist eben nicht das gleiche wie eine Weltmeisterschaft. Wir haben über 100 Spiele bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Europameisterschaft sind es 64 Spiele. Wir haben 32 teilnehmende Nationen und nicht 24 teilnehmende Nationen, also bei der Weltmeisterschaft deutlich mehr Nationen. Und ja, wir haben natürlich auch eine Idee mit den Sportgroßveranstaltungen, die wir durchführen. Wir wollen damit Mittel gewinnen, wir wollen Fans gewinnen, wir wollen sportlich erfolgreich sein und da kann man nicht immer den gleichen Weg gehen. Und da haben wir uns Gedanken darüber gemacht, welchen Weg wollen wir diesmal gehen und sind dann so zu unserem Arbeitstitel gekommen, Back to the Roots. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich dahin gehen, wo die Bundesliga spielt oder wo die Bundesliga mal gespielt hat, an traditionelle Standorte. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, haben ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, haben sich verschiedene Städte beworben und am Schluss ist das Ergebnis rausgekommen. Die Kriterien, nach denen wir solche Standorte auswählen, sind sehr vielfältig. Neben den von mir gerade genannten, nämlich die Geschichte und das Konzept, das hinter der Veranstaltung steckt, die Infrastruktur, die Hotelsituation, wirtschaftliche Fragestellung, die Nachfrage und einige Kriterien dazu, die dann am Ende zu so einem Gesamtbild führen. Ja, zum Beispiel die Verteilung in ganz Deutschland ist ein Kriterium. Wir haben den Anspruch, in ganz Deutschland so eine Veranstaltung durchzuführen eben und nicht nur in einem Teil von Deutschland beispielsweise.
Es hat ja auch ein bisschen was zu tun, kommt auch noch dazu, mit der Verfügbarkeit der Hallen. Also wenn eine Halle euch sagt, nee, tut mir leid, wir würden gerne, aber wir haben da schon 5 Helene Fischer Konzerte, ja, dann wird es natürlich auch für den Deutschen Handballbund schwer, diese Halle zu bekommen. Lass uns zunächst mal über Berlin sprechen. Das ist die Hauptstadt und war zuletzt immer Teil der Turniere 2019 bei der Heimweltmeisterschaft und jetzt auch natürlich im Januar vor ein paar Monaten bei der Europameisterschaft. Warum dieses Mal nicht Berlin? Mit einem großen Einzugsgebiet ja auch drumherum. Mit Leipzig und Magdeburg, die nicht so weit weg sind. Was war da der Grund, warum es mit Berlin diesmal nichts geworden ist?
Da gibt es nicht einen Grund und es ist mir auch wichtig, von vorneweg zu sagen, dass wir ja auch 29 wieder eine Weltmeisterschaft haben, gemeinsam mit Frankreich. Da sind wir Juniorpartner. Wir bewerben uns 32 für eine Europameisterschaft der Frauen und der Männer. Und wir sind optimistisch, wir haben auch da gute Chancen, auch 32 Europameisterschaften ausrichten zu können, dann Männer und Frauen in einem Jahr. Wir werden dazwischen mit großer Wahrscheinlichkeit auch Nachwuchsmeisterschaften oder eine Nachwuchsmeisterschaft mindestens organisieren. Das heißt, da gibt es genug Spielraum für andere Städte. Da brauchen wir viele unserer Partnerstädte, mit denen wir in der Vergangenheit sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Wir haben bei der Europameisterschaft mit Berlin und Hamburg sehr gut zusammengearbeitet. Das hat super funktioniert. Und am Ende spielt eben dann das Gesamtergebnis aus verschiedenen von mir genannten Kriterien, führt dann dazu, dass es eben auch mal sein kann, dass ein Standort nicht dabei ist. Was eben nicht heißt, dass er beim nächsten Mal nicht dabei sein wird. Und was auch in keinster Weise heißt, dass da in irgendeiner Weise eine schlechte Bewerbung abgegeben wurde. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben starke Standorte, die natürlich trotzdem auch eigene Interessen haben. Das hast du gerade beschrieben, das ist tatsächlich so. Man hat manchmal keine Verfügbarkeit oder auch vielleicht kein Interesse an einer bestimmten Konstellation. Manchmal macht es auch keinen Sinn, mit einer bestimmten Konstellation in eine Stadt zu gehen. Also in Berlin jetzt ohne Deutschland zu spielen beispielsweise ist sicher eher schwierig auf dem Markt, um da ein konkretes Beispiel zu nennen. Da könnte ich aber auch Beispiele auf anderen Märkten nennen. In Stuttgart beispielsweise ist die Halle nicht groß genug, um dort mit Deutschland zu spielen. Das liegt auf der Hand. Solche Kriterien spielen dann da am Ende eine Rolle und so war es jetzt auch dieses Mal.
Ihr habt euch für München als deutschen Vorrundenspielort entschieden und ich bin jetzt nicht bei diesem Pressetermin gewesen und habe die Halle noch nicht gesehen. Es war ja auch euer Wunschspielort, also eure Wunschhalle besser gesagt, schon für die Europameisterschaft in diesem Jahr. Das ist dann nicht zustande gekommen, weil die Halle nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Ich habe aber eine Dokumentation gesehen, auch über die Halle, über den Innenraum. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die dieser Halle auch schon bei Veranstaltungen, sprich beispielsweise beim Eishockey gewesen sind. Die sind relativ von den Socken gewesen, was diese Halle angeht. Das ist natürlich jetzt die modernste in Deutschland, weil es auch die neueste ist. Es ist nicht die größte, gut 10.000 passen da am Ende rein, so grob. Warum dieser Standort und warum verzichtet ihr beispielsweise auf ein paar Zuschauer und was war der Hintergrund, warum ihr gesagt habt, München ist für uns diesmal ganz, ganz wichtig, dass wir sogar unsere Mannschaft dahin schicken?
Du hast was verpasst, dass du nicht bei dem Termin warst. Es war übrigens auch nicht von vornherein klar, dass Deutschland dort spielen wird, wenn wir dort die Standorte bekannt geben. Also das ist eine Vermutung, die konnte ich nicht so bestätigen gewesen. Die hat sich dann bewahrheitet, aber man hätte auch zu einem anderen Schluss kommen können. Die Halle ist tatsächlich wirklich toll geworden. Es passen knapp 11.000 Zuschauer rein. Die Halle liegt quasi in einem Hügel, damit es ins Olympiagelände passt. In den Katakomben unten sind 3 Eishallen. Die helfen uns jetzt nicht unmittelbar, aber zeigt so ein bisschen die Größe der Halle. Es gibt sehr, sehr viele Umkleidekabinen. Es gibt eine unglaublich gute Infrastruktur für die Durchführung einer solchen Veranstaltung. Also die ist einfach mehr als State of the Art. Alle Prozesse sind digitalisiert. Man muss kaum analoge Werbeflächen aufbauen, weil es überall digitale Flächen gibt. Es gibt sensationelle VIP-Bereiche. Es gibt tolle Angebote für die Fans und Zuschauer in den Umgängen, weil sie einfach auf dem neuesten Standort ist, die Halle. Und die Menschen, die dir erzählt haben, dass es eine tolle Halle ist, das kann ich bestätigen. Die ist wirklich sensationell. Das ist ein wesentlicher Grund für uns gewesen, uns auch für München und für diese Halle zu entscheiden, weil wir auch hier eben eine neue Geschichte erzählen werden. Wir sind die erste Sportgroßveranstaltung, internationale Sportgroßveranstaltung, die in dieser Halle in München stattfinden wird. Da freuen wir uns riesig drauf. Natürlich haben eben auch die anderen Faktoren eine Rolle gespielt. Da wiederhole ich mich leider, aber traditioneller Standort in München. München hat bei den letzten Meisterschaften extrem gut funktioniert. Wir haben da sehr, sehr, sehr gute Partner vor Ort, mit denen wir operational zusammenarbeiten. Das kann ich immer wieder nur loben. Und wir haben eine Weltmeisterschaft, keine Europameisterschaft. Die Anzahl der Spiele ist deutlich höher. Die Herausforderung wird sein, bei dieser hohen Anzahl an Spielen ein ähnliches Ergebnis wie bei der Europameisterschaft zu erreichen, nämlich die Hallen an allen Standorten voll zu machen. Und daher sieht das Konzept anders aus als bei einer Europameisterschaft. Das sieht man. Wir sind auch mit vermeintlich kleineren Hallen dabei, wie in Stuttgart oder in Magdeburg. Kiel ist zwar auf dem Papier etwas größer, wir werden aber dort eine ganze Menge Einschränkungen haben in der Anzahl der Zuschauer. Die müssen wir ein bisschen reduzieren, einfach weil die Infrastruktur dort etwas anders ist, weil die Halle deutlich älter ist. Also man sieht schon, das Konzept sieht anders aus. Und in diesem Gesamtbild machte dann München einfach großen Sinn, und auch mit der deutschen Mannschaft dort zu starten, um einen neuen Effekt zu setzen.
Ich war ja dann in der Olympiahalle noch, genau wie die ganzen Zuschauer, die da, finde ich, grandiose Atmosphäre geschaffen haben. Also ich mag diese Olympiahalle, aber die ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen, gar keine Frage. Und diese neue Halle, die wird die Leute, glaube ich, definitiv begeistern, zumindest von den Bildern her, die ich gesehen habe. Du hast auch gerade gesagt, State of the Art, und es ist digital. Dieses Digitale ist mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Vermarktung, auch für die Sponsoren, für die Sichtbarkeit der Sponsoren, weil es auch anders auffällt, um Zuschauer zu animieren, all dies. Glaubst du, dass die anderen Hallen, die wir in Deutschland haben, sich da jetzt eine Menge abgucken müssen vielleicht auch, um dann in Zukunft wieder die deutsche Mannschaft begrüßen zu können bei den Großveranstaltungen?
Ja, uns schadet es garantiert nicht, wenn es einen Wettbewerb gibt auf dem Arena-Markt. Dann hilft es uns Veranstaltern natürlich. Ich sehe schon eine Entwicklung insgesamt in den deutschen Arenen, also auch beispielsweise in der Lanxess Arena ist viel investiert worden in die digitalen Werbemöglichkeiten beispielsweise, um ein Beispiel zu nennen. Wir hoffen, dass in Stuttgart es womöglich eine neue Halle geben könnte. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob in Frankfurt oder Leipzig auch neue Arenen entstehen können. Es gibt einen Bedarf nach wie vor in Deutschland nach Arenen, insbesondere auch übrigens im Osten. Da ist neben Berlin mit der großen Uber-Arena eben keine vergleichbare Arena in ganz Ostdeutschland. Für Veranstalter wäre es eine gute Entwicklung, wenn wir dort eine weitere Halle haben. Insgesamt hilft uns das, wenn wir so eine moderne Halle in Deutschland haben, dass sich der komplette Arena-Markt entwickelt. Das glaube ich schon.
Das ist natürlich da auch schwer. Leipzig hat eine Arena, die relativ alt ist, die auch, ja, ich will nicht sagen, ein bisschen verbaut ist, aber die vielleicht für den Handball auch nicht optimal geeignet ist. Magdeburg haben wir logischerweise. Und dann gibt es auch gar nicht mehr so viele große Städte im Osten. Also da kommen gar nicht mehr so viele Standorte in Frage generell.
Ja, aber Leipzig oder Dresden könnten solche Standorte sein. Es ist richtig, dass die Halle in Leipzig in Bezug auf die Infrastruktur, von dir beschrieben, eben für den Handball nicht ganz optimal ist, weil sie sehr flach ist und dann sehr weit wird und auch nicht die Zuschauerkapazitäten hat, die eigentlich in Leipzig durchaus denkbar wären. Wir wissen alle, die wirtschaftlichen Zeiten sind gerade nicht einfacher. Trotzdem bleibt von unserer Seite die Hoffnung, dass sich auf dem Markt in den nächsten Jahren nochmal was tun wird.
Gehen die Hallen jetzt nochmal so ein bisschen durch. Du hast gerade schon gesagt, in Kiel habt ihr Einschränkungen. Normalerweise passen da knapp über 10.000 rein, aber es ist unten am Spielfeld sehr, sehr eng. Und normalerweise hat man dann ja bei den Turnieren da ein paar Leute sitzen, die ein bisschen was zu tun haben während der Spiele. Wie sehr sinkt dann die Kapazität? Auf wie viele Zuschauer müsst ihr dann grob verzichten?
Da bin ich nicht ausreichend vorbereitet, um dir das ad hoc sagen zu können. Die Zahlen müsste ich nachliefern und einen meiner Kollegen fragen. Aber es ist so, dass wir auf den Längsseiten Tribünen einziehen müssen, um dort eben Plätze zu schaffen für die Offiziellen und auch für das Trainerteam. Es ist bei einer internationalen Veranstaltung natürlich nicht möglich, dass hinter der Trainerbank Zuschauer sitzen, wie es aktuell im Bundesligaspielbetrieb der Fall ist. Aber es ist möglich in Kiel, und nur weil es möglich ist, konnten wir die Halle auswählen.
Magdeburg hast du gerade schon angesprochen, da seid ihr auch unterwegs. Was macht dich eigentlich zuversichtlich, dass diese Standorte Kiel und Magdeburg dann mit der entsprechenden Zuschauerresonanz quasi euer Angebot annehmen werden? Denn wir wissen natürlich, die sehen die ganze Saison über schon sehr, sehr viel Handball, und SCM-Fans sind ja beispielsweise auch SCM-Fans durch und durch. Und es gab vor einigen Jahren die Frauenweltmeisterschaft dort. 2017, da wurde das deutsche Achtelfinale gegen Dänemark gespielt. Da war die Resonanz nicht ganz so hoch. Was macht ihr jetzt vielleicht auch anders und was macht ihr vielleicht auch besser?
Also zum einen glaube ich, wir richten eine Weltmeisterschaft aus in Kiel. Wir waren 2007 schon mal in Kiel, da waren die Hallen voll. Wir werden zudem, soweit uns das möglich ist, natürlich auch versuchen, dort nordeuropäische Mannschaften spielen zu lassen und damit natürlich auch Gästefans aus dem Ausland anziehen. In Magdeburg glaube ich auch daran, dass wir dadurch, dass wir mit einer Männerweltmeisterschaft nach Magdeburg kommen, auch hier waren wir 2007 zum letzten Mal da, einen ausreichenden Hebel haben, um wirklich ein attraktives Angebot zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich müssen wir auch in der Kommunikation, im Vertrieb unsere Arbeit machen. Das ist der Grund, weshalb wir Mitarbeiter haben hier im Haus. Das funktioniert nicht von alleine. Das hat auch bei der Euro nicht von alleine funktioniert, sondern die Arenen voll zu machen, ist für uns ein harter Vertriebsjob, ist anders als im Fußball. Da ist die Nachfrage höher als das Angebot. Bei uns ist das nicht der Fall. Wir müssen da schon was tun für und dafür stellen wir uns auf in Kommunikation und Vertrieb.
Es ist ja auch noch ein bisschen was hin. Also man hat jetzt was an Vorlauf und kann das vorbereiten. Und sicherlich hilft ja auch die Erfahrung der letzten Turniere, die man ausgerichtet hat, massiv weiter. Diesmal Mannheim nicht mit dabei, dafür aber eine andere große Arena, und zwar in Niedersachsen, Hannover. Dort gibt es auch die Hauptrunde dann hinterher. Ist das eine Entscheidung, die auch mit dem aktuellen Erfolg der Recken zu tun hat? Oder war das eine reine Arena-Entscheidung? Weil wenn jetzt da Handball funktioniert, kann man ja auch davon ausgehen, dass mehr Leute Interesse haben und ihr nutzt den Schwung sozusagen, den die Recken aktuell ja dem Handballland Niedersachsen gegeben haben. Kann man das so formulieren?
Auch das ist nur ein Kriterium von vielen Kriterien. Da muss ich mich leider wiederholen. Es ist gut, dass du Mannheim nochmal ansprichst, weil auch da will ich nochmal zurück. Mannheim hat wirklich einen tollen Job gemacht bei der Euro. Die Halle war voll, die Stimmung war genial. Auch das ist ein toller Standort und auch da werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft wieder sein. Hannover haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht beim Olympia-Qualifikationsturnier. Wir haben dort in letzter Zeit Länderspiele durchgeführt und das war einfach eine gute Partnerschaft. Das hat gut funktioniert, die Nachfrage ist da, die Halle war voll. Das waren wichtige Argumente, auch nach Hannover zu gehen. Wir waren dort noch nie mit einer internationalen Veranstaltung. Die U23 waren wir dort, also haben auch schon gewisse Erfahrungen gesammelt und eben auch Kontakte geknüpft. Von daher fangen wir nicht von null an, aber wir waren mit einer WM oder EM eben noch nie in Hannover und in der großen Halle. Und deswegen glauben wir, dass das auch eine gute Idee ist. Passt gut ins Gesamtkonzept. Wir reisen von Magdeburg Vorrunde, Kiel Vorrunde, dann nach Hannover in die Hauptrunde und dann eben in die Finalrunde nach Köln. Ich glaube, das ist ein rundes Konzept, das passt zusammen.
Was auffällt ist, und da bin ich euch sehr dankbar, ihr geht nicht in ein Stadion. Das war natürlich ein großes Diskussionsthema vor der Europameisterschaft, müssen wir nicht drüber reden. Und das Ding war voll in Düsseldorf, gar keine Frage. Und jeder, der da gewesen ist, sagt, das war natürlich hochspektakulär. Aber Handball gehört für mich ganz klassisch in die Halle. Deswegen bin ich immer Verfechter davon zu sagen, vielleicht kann man das einmal als Ausnahme machen. Und ich fand auch gut gelöst, dass ihr nicht für das Finalwochenende da reingegangen seid, sondern dass ihr gesagt habt, wir machen das am Anfang, weil ich es beispielsweise 2020 in Stockholm miterlebt habe. Das hat mir da nicht so gut gefallen. Und auch die Umsetzung, wie das mit dem Spielfeld in Düsseldorf gelöst war, war deutlich besser als damals in Stockholm. Habt ihr euch bewusst dagegen entschieden? Habt ihr darüber diskutiert?
Wir haben lange darüber diskutiert und haben uns bewusst dagegen entschieden. Und die Erfahrungen, die du in Stockholm gemacht hast, die haben wir ja auch gemacht. Also wir waren auch dort, ich war auch dort, wir haben uns das angesehen. Wir haben das genau analysiert, wir haben Vor- und Nachteile abgewogen. Wir haben bei der Europameisterschaft das Eröffnungsspiel ganz bewusst in diesem Stadion gemacht. Und das hat sich im Nachhinein auch herausgestellt, dass es die richtige Entscheidung war. Wir haben 2018 den Zuschlag bekommen für die Euro 24 und damals schon die Entscheidung getroffen, dass wir in ein Stadion gehen vor Corona. Das Risiko war erheblich, aber es hat sich ausgezahlt. Der Matchplan ist aufgegangen, wir waren sportlich erfolgreich. Die Arena war voll in Düsseldorf und ganz Deutschland hat über Handball gesprochen. Und zwar schon vor der Europameisterschaft. Und das war der Effekt dieses Eröffnungsspiels. Das muss man ganz klar sagen, das war strategisch eine gute Entscheidung für den kompletten Handball in Deutschland, nicht nur für diese Veranstaltung, sondern Handball war in aller Munde. Und unter dem Aspekt ist es durchaus auch realistisch, dass wir sowas wieder tun. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, aufgrund des Gesamtkonzepts, weil zum Gesamtkonzept passt es nicht und wir wollten auch nicht wieder die gleiche Geschichte erzählen, sondern diesmal mal einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, jetzt schon auch zu sagen, mit dem Start in München, wir hatten letzte Woche bei der Verkündung der Standorte eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit bundesweit für ein Thema, das jetzt, sage ich mal, ja, wir wissen noch, wir sind Handballer und wir sprechen über Handball und hatten dafür viele Menschen und viele Medien, die sich für das Thema interessiert haben und es auch kommunikativ aufgenommen haben.
Also 2027 eine andere Geschichte, andere Standorte und dann gucken wir mal, was bei den Turnieren danach so passiert. Hat natürlich noch so zwei, drei Themen, die ich auf jeden Fall anreißen möchte. Es gab ja zuletzt die positive Meldung, dass wir wieder mehr Mitglieder im Deutschen Handballbund haben. Wie viel Schwung haben die Olympischen Spiele dahingehend gebracht?
Die Mitgliederzahlen, die wir jetzt veröffentlicht haben, sind vom Ende letzten Jahres, also die werden quasi zum 31.12.23 erhoben und werden dann im Oktober, November des Folgejahres verkündet. Das heißt, die Auswirkungen, die wir von den Olympischen Spielen haben und die wir von der Europameisterschaft haben, sind noch gar nicht berücksichtigt. Es ist also davon auszugehen, dass wir im nächsten Jahr diese Zahlen nochmal steigern werden. Da gehe ich fest davon aus, weil wir nachweislich wissen, dass Erfolge unserer Nationalmannschaften und auch die Durchführung von Turnieren dazu führen, dass wir mehr Handballer und Handballerinnen bekommen. Und das wird auch dieses Mal wieder der Fall sein. Und dann ist klar, dann wirken sich solche Ereignisse wie eine Silbermedaille und diese Spiele, die wir davor hatten, auch darauf aus, dann werden mehr Jungs und Mädels Handball spielen. Das ist ein Grund, weshalb wir es machen. Es werden auch mehr Fans in die Hallen kommen, zu den Bundesligisten, das sowohl auch bei HBF und HBL. Und es werden sich mehr Menschen über Handball unterhalten, auch in der Kantine und beim Mittagessen.
Ihr sitzt ja hier auch im gleichen Haus wie die Handball-Bundesliga Frauen. Für diejenigen, die das nicht wissen, sei das mal dazu erzählt. Du hast jetzt gesagt, Silbermedaille, die wurde bei den Männern gewonnen. Es gibt aber auch ein negatives Thema. Und zwar ist es so, und das finde ich äußerst schade, weil ich natürlich auch gerne Frauenhandball sehe. In Larvik fand jetzt zuletzt die Golden League statt. Und es hat sich kein Streamingdienst oder TV-Sender gefunden, der die Spiele der deutschen Nationalmannschaft der Frauen live übertragen hat. Ihr habt das dann selber über eure Plattform Handballnet gemacht, über die App und war dann hinterher über YouTube sozusagen zu sehen. Aber ich finde das äußerst traurig. Man hat dort gespielt gegen die drei Top-Mannschaften, gegen die man auch bei der Europameisterschaft spielen wird. Gegen die Niederlande geht es ja in der Vorrunde und dann in der Hauptrunde gegen Dänemark und gegen Norwegen. Absolute Top-Gegner, zwei der drei Medaillengewinner der Olympischen Spiele und die Niederlande vor ein paar Jahren erst Weltmeister geworden. Wie war deine Reaktion, als du gewusst hast, wir kriegen das nicht hin, dass die Spiele gezeigt werden?
Also ich bin kein Mensch, der dann anfängt, traurig zu sein, sondern ich glaube einfach, wir müssen weiterarbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Frauenhandball sich weiterentwickeln wird, dass Frauenhandball lukrativ werden kann und wird. Und wir tun alles dafür, dass das der Fall sein wird. Wir entwickeln Standards in der Liga und auch bei Länderspielen. Ein Frauenländerspiel ist auf dem gleichen Standard wie ein Männerländerspiel, wenn wir es auch in Deutschland ausrichten. Du hast ja selbst gerade gesagt, wenn wir keinen Medienpartner finden, dann sorgen wir dafür, dass dieses Spiel aber gesehen werden kann. Das ist ja schon mal eine Änderung im Vergleich vielleicht zu früheren Standards. Und wir sehen auch, dass sich der Frauenhandball entwickelt, Schritt für Schritt. Wir haben jetzt hier, du hast es gerade angesprochen, die HBF auch im Haus sitzen. Ich kriege jetzt die Jahre vielleicht nicht ganz zusammen, aber wenn ich überlege, vor 4, 5 Jahren, wie viele Mitarbeiter dafür die HBF gearbeitet haben, heute sind es, glaube ich, 6, 7 Mitarbeiter. Man möge mich da korrigieren, wenn das die eine oder andere Richtung nicht ganz stimmt, die für die HBF arbeiten, eben in Kommunikation, in Spieltechnik, in Produktentwicklung. Da tut sich was. Wir spielen jetzt im Playoff-System in der HBF. Auch da weiß ich, es gibt Menschen, die sind dafür und dagegen. Aber wir machen das, weil wir glauben, dass der Frauenhandball sich in eine Richtung entwickeln kann. Und das ist natürlich ein langer und steiniger Weg. Entscheidend ist für mich, dass sich der Weg nach oben entwickelt. Und das kann ich beobachten. Wir kommen Schritt für Schritt voran. Manchmal etwas langsamer, als wir uns das wünschen. Du dir das wünschst und ich mir das auch wünsche. Und dann kommen dann solche Sachen dazu, dass es natürlich besser wäre, wenn wir solche Spiele dann auch reichweitenstärker platziert bekommen würden. Wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal 2 Frauenspiele beim Olympia-Qualifikationsturnier live bei der ARD. Ich kann mich nicht erinnern, wann das der Fall war. Ich weiß nicht, ob ich da schon auf der Welt war. Und ich bin über 50 inzwischen. Ja, das sind genau die richtigen Schritte, die wir gehen müssen. Aber da muss man ein bisschen Geduld haben. Wie man vielleicht auch bemerkt, versuchen wir den Fokus auf den Frauensport zu legen, indem wir stark solche Veränderungen antreiben. Wir haben jetzt eine Nationalmannschaftsmanagerin Anja Althaus eingestellt, weil das für uns eben wichtig ist, dass wir da, ähnlich wie beim Männerbereich, eben ein erfolgreiches, lukratives Produkt, wenn man so will, anbieten können. Produkt hört sich immer ein bisschen so komisch an, einen erfolgreichen Frauensport. Der hat großes Potenzial, übrigens nicht nur im Handball, sondern der Frauensport wird sich in Mitteleuropa deutlich weiterentwickeln. Da bin ich mir ganz sicher.
Wir sehen ja übrigens auch an den aktuellen Zuschauerzahlen in der Handball-Bundesliga Frauen, dass es absolut in die richtige Richtung geht. Also nach den Olympischen Spielen sind die Zahlen da sehr, sehr gut. Wie die Vereine das dann machen, ob sie dann mal die ein oder andere Freikarte mehr rausgeben oder nicht, das finde ich gar nicht so wichtig, sondern das Entscheidende ist, dass das Interesse anscheinend größer geworden ist und dass man da auch guten Sport sehen kann. Das ist, glaube ich, wichtig und da gibt es ja dann auch irgendwann dann die Verpflichtung, eine Gegentribüne beispielsweise zu haben, damit das ein bisschen TV-tauglicher ist. Hier in Dortmund haben wir da eh ein großes Problem, weil beispielsweise Borussia Dortmund da keine Halle hat. Also du hast die Diskussion mit Sicherheit ja auch mitbekommen und das ist auch nicht positiv, gar keine Frage. Und wenn wir überlegen, dass das WM-Finale 1993, das Deutschland damals gewonnen hat, nicht live im deutschen Fernsehen übertragen wurde, dann sind wir auf einem guten Weg, dass wir mittlerweile alle Spiele der Nationalmannschaft in Deutschland auf jeden Fall mal sehen können. 2025 gibt es die Heimweltmeisterschaft. Die hättest du wahrscheinlich auch sehr gerne im Free-TV. Wie sieht's denn da aus?
Die hätte ich auch gerne im Free-TV. Zunächst mal ist gut, dass wir drüber sprechen, weil das unser nächstes Highlight ist. Wir starten in Stuttgart mit der deutschen Gruppe und noch einer zweiten Gruppe ohne Deutschland. Wir haben in Trier zwei Gruppen und wir kommen dann nach Dortmund mit der Hauptrunde hier in die Westfalenhalle. Alle wissen, wie groß die Halle ist. Auch da haben wir echt eine Aufgabe, die auch wirklich voll zu machen an 6 Spieltagen plus noch dem 7. Spieltag quasi dann, wenn es weitergeht, ins Viertelfinale. Da werden wir eine große Fanzone einrichten in der Westfalenhalle 1 und mal ein zusätzliches Angebot schaffen. Das kann ich schon mal hier erzählen an der Stelle. Also auch da lassen wir uns einiges einfallen, um die Halle dann auch jeden Tag möglichst voll zu machen. Und da hilft natürlich auch ein Fernsehkanal, der reichweitenstärker ist. Das ist gar keine Frage. Das liegt leider nicht in unserer Hand, nicht vollständig in unserer Hand. Die Rechtevergabe erfolgt von der IHF über den Rechtevermarkter Sport 5 an einen Medienpartner. Das ist Sportdeutschland TV, die Rechte schon vor einigen Jahren gekauft haben, bevor die Rechte der Durchführung an den Deutschen Handballbund vergeben worden sind. Mit der Situation arbeiten wir jetzt. Wir wissen jetzt beispielsweise, dass die Frauen-Europameisterschaft im Free gestreamt wird bei Sportdeutschland TV. Das ist schon mal ein sehr gutes Ergebnis, finde ich. Und jetzt müssen wir schauen, ob es da Lösungen gibt, dass der Frauensport möglichst attraktiv präsentiert werden kann. Aber es liegt, wie gesagt, nicht alleine in unserer Hand.
Gucken wir mal. Also ich fände es relativ wichtig, dass man natürlich dann auch bei linearen Fernsehsendern unterwegs ist, damit da mehr Präsenz ist. Es ist ja auch schon mal positiv, dass dann die Europameisterschaften der folgenden Jahre immer bei ARD und ZDF zu sehen sind. Das ist eine große Weiterentwicklung, wie ich finde. Jetzt werdet ihr euch draußen wahrscheinlich fragen, warum fragt er denn nicht zu Oliver Rogge? Warum fragt er denn jetzt nicht zu Anja Althaus und so weiter? Das sind mehr so Themen, die eigentlich Ingo Meckes betreffen, den neuen sportlichen Leiter des Deutschen Handballbundes. Und mit ihm habe ich mich auch schon nicht konkret verabredet, aber lose. Also wir werden das in naher Zukunft auf jeden Fall mal besprechen. Habe ich noch was vergessen, was du vielleicht loswerden wollen würdest? Irgendein aktuelles Thema?
Das nicht, aber ich würde gerne nochmal das Wort ergreifen, weil du es gerade aufgegriffen hast, nämlich die Europameisterschaften der Folgejahre, die an ARD und ZDF vertrieben worden sind. Und wir werden eben auch die Frauen-Europameisterschaften zukünftig im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Daran sieht man schon, dass der Frauensport sich eben entwickelt, der Frauenhandball sich entwickeln wird. Und das sind genau diese Zeichen, von denen ich vorher gesprochen habe, die uns voranbringen und von denen ich überzeugt bin, dass sie uns weitere Schritte voranbringen werden. Parallel dazu im Übrigen auch noch ist für mich eine Online-Verbreitung, eine Verbreitung in den neuen Medien, einfach zeitgemäß. Wir können nicht nur von einer linearen Verbreitung ausgehen, ja, weil auch ARD und ZDF ja nicht nur linear verbreiten im Übrigen. Da hat sich die Medienwelt völlig verändert. Auch die wird sich weiter verändern. Wir sehen ja, dass auch Produkte wie dein gut funktionieren. Übrigens auch bei der Frauenbundesliga nach meinen Informationen gut funktionieren. Also das ist eben auch nicht mehr der einzige Weg, den man gehen kann.
Dementsprechend können wir uns darauf einstellen, dass alle Spiele zu sehen sein werden. Das ist ja das ganz Entscheidende. Aber du hast es gerade gesagt, das lineare Fernsehen entwickelt sich, ja, ich will nicht sagen, nicht weiter. Das stimmt ja auch nicht. Aber die Angebote, die geliefert werden, auch beispielsweise bei den Olympischen Spielen war das ja so, sind deutlich vielfältiger, als das noch in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Irgendeine Sache hatte ich noch, die ich ansprechen wollte, aber du hast Glück gehabt, Marc. Ich habe sie für den Moment vergessen. Bedanke mich erstmal recht herzlich für das ausführliche Gespräch und nochmal der Hinweis. Alle Informationen bekommt ihr bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch bei Instagram. Und nächste Woche gibt's natürlich dann wieder die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.